Hi, ihr hört Unter Mördern – Leben im Gefängnis. Ein Podcast von Katja Füchsel und mir, Theresa Sickert. Für RBB und Tagesspiegel. Das ist Folge 4 von 8. Ich will hier raus.
Und vor allen Dingen, ich kann auch alleine raus, wenn ich jetzt da wohne. Und kann auch, da muss ja auch was in der Umgebung sein, wo ich einkaufen kann. Da hole ich mir ein paar Kleinigkeiten. Ja, entweder eine Zeitung oder Zigaretten oder was. Na, erstmal die Leute kennenlernen, wer da alles ist und so. Ich gebe mich auch nicht mehr mit jenen ab. Und dann habe ich die Möglichkeit, kann spazieren gehen da. Dann kann ich auch schwimmen gehen. Da ist ein Waldgebiet und ein schöner See. Und alles, also es muss wirklich, und alles picobello sauber vom Feinsten, ja. Es ist außerhalb von Berlin. Und da ich ein echter Berliner bin, dann ist das wie ein Lotteriegewinn, ja. Mit dem See, mit dem Wald und alles, ja.
Ludwig Kubisch sitzt im Rollstuhl und träumt von einem Leben draußen. Von einem Pflegeheim, am Wald mit einem See. In dieser Folge geht es darum, was eigentlich mit den Alten und Kranken im Gefängnis passiert. Seit 25 Jahren ist Lummi, wie ihn hier alle nennen, im Knast. Ein Vierteljahrhundert JVA Tegel. Er wurde wegen Mordes in Tateinheit mit versuchter Vergewaltigung verknackt und hat lebenslänglich bekommen, mit besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, eigentlich mindestens 25 Jahre, vielleicht für immer. Aber Lummi will noch mal raus. Ludwig Kubisch habt ihr in Folge 2 schon mal kennengelernt. Er ist der ältere Herr, um den sich der Serienmörder Thomas Runk kümmert. Er ist auch derjenige, der den Kontakt zu Lummi herstellt. Runk fragt seinen Freund, ob er Bock hat, bei unserem Podcast mitzumachen. Und er hat Bock. Unter einer Bedingung.
Er will nicht über seine Straftaten reden. Das sei alles zu lang her, sagt er. Aber über die Taten selbst will ja auch ich gar nicht mit den Insassen sprechen, weil die natürlich dazu neigen, manches schöner darzustellen, als es eigentlich ist. Und das wäre natürlich auch den Opfern gegenüber problematisch, wenn hier jetzt irgendwas verharmlost wird. Für mich gilt, was im Urteil steht. Aber über sein Leben in Neukölln, darüber will er gern erzählen, und sein Leben im Knast.
Bei eurem ersten Treffen, da sitzt Lummi noch nicht im Rollstuhl. Er ist zwar schon ganz schön angeschlagen, aber er kommt noch irgendwie klar im Haus 5. Wie läuft denn dein erstes Treffen mit ihm ab, Katja? Wie ist er so?
Ja, er kommt mir auf dem Flur entgegen. Ein kleiner Mann, 1,69 groß. Also er wackelt am Rollator so den Gang hoch. Tippelschritte, T-Shirt, Jogginghose, Latschen, wie sie es ja fast alle tragen. Er hat einen weiß gestutzten Bart, blaue Augen und er hat offenbar in den letzten Jahren sichtlich abgebaut. Also der war auch zwischenzeitlich immer mal wieder im Haftkrankenhaus, aber jetzt geht es ihm schon wieder besser. Und wir sitzen im Erdgeschoss von Haus 5, in einem Zimmer, das die Psychologe nutzt. Meistens ist es leer und ich darf hier eben mit den Gefangenen reden. Das ist ein kahler Raum, nur ein Schreibtisch, zwei Stühle drin. Und darum hallt es auch so. Und wenn die Fenster offen sind, hören wir vor den Gittern die Vögel zwitschern.
Das klingt ja fast wie so ein Klischee schon. Die Vögelchen vor den Gitterstäben und so weiter.
Ja, und mit den Klischees geht es gleich auch noch weiter. Weil als allererstes fallen mir auf Kubischs Armen die Knast-Tattoos auf. Also man sieht, die sind nicht professionell gestochen. Das ist irgendwie sehr grob schlechtig gemacht. Und ich frage ihn dann auch so, was haben Sie denn so für Tattoos auf den Armen? Und erklären Sie mir das doch mal. Und bevor ich mich versehe, zieht er also sein T-Shirt über den Kopf und sitzt da vor mir mit dem nackten Bauch.
Okay, Sophie, nee, ich gucke gerade die ganze Zeit auf Ihre Tattoos. Haben Sie sich die selbst gestochen eigentlich?
Ach, das haben Sie in der Berufsschule damals gemacht. Das ist alles hier im Heim gemacht worden. Hier alles so eine Unfälle.
Also auf dem rechten Arm haben Sie eine nackte Frau, ne?
Ja. Das haben sie in der Berufsschule gemacht.
Wie haben die das gemacht?
Einfach mit der Nadel so, aber ist scheiße geworden.
Ein Freund von ihm war das?
Oder? Nee, der neben mir saß in der Schule.
Während des Unterrichts?
Berufsschule, ja.
Hat der während des Unterrichts in die nackte Frau auf den Arm?
Ja.
Okay.
Dann hatte ich hier auf der Hand, stand drauf, lerne leihen ohne zu klagen.
Okay. Also eine ganze Menge selbstgestochener Tattoos. Was ist dir so in Erinnerung geblieben? Hat das irgendwie eine besondere Bedeutung?
Also viele seiner Tattoos haben eine besondere Bedeutung. Also er hatte mal ein Tränentattoo, das gilt ja als
also
die...
Knastklassiker, oder?
Das ist wirklich ein Knastklassiker. Also das ist eine Tätowierung in Form einer Träne, die ist unter dem Auge gestochen und die lassen sich wohl Gefangene stechen, die mehr als 10 Jahre bekommen haben. Aber er sagt, das hat er sich wieder wegmachen lassen, aber man sieht noch so eine kleine Narbe. Und er erzählt mir dann auch, dass auch ein ganz klassisches Knasttattoo diese 3 Punkte auf der Hand sind. Und diese 3 Punkte stehen für schwul, pervers und arbeitsscheu. Und dann hat er diverse nackte Frauen auf
dem
Arm.
Und das ist er? Oder warum sticht man sich das? Oder was meint das?
Er selbst sagt, die Nummer hat er ausgelassen. Also die 3 Punkte hat er nicht gemacht. Also nur die Knastträne. Und ansonsten hat er aber eine ganze Menge nackte Frauen auf dem Arm und auf dem Oberkörper. Sein Seemannskreuz, was er irgendwo hat, das stehe für Heimweh und Sehnsucht. Und dann hat er noch einen selbstgestochenen Adler, der sieht aber eigentlich, ehrlich gesagt, eher aus wie ein Huhn. Und die Rose am Rücken, die sieht eher aus wie ein Blumenkohl. Und er sagt, ja, scheiße geworden.
Und was erzählt er dir dann noch?
Ja, und dann fängt er an, von Neukölln zu erzählen. Und es wird praktisch eine kleine Zeitreise. Er erzählt von seinen Nächten in den Kneipen, von den für ihn offenbar guten alten Zeiten. Er erzählt von seinen Raubzügen, die bei ihm wie Heldengeschichten klingen.
Und dann, wie gesagt, durch die Tag- und Nachtkneipen, da hast du dann nur gesehen, die haben ja andere Leute dann ausgeraubt, weil sie gesehen haben, die haben ja mal Geld und alles. Und dann hat er das auch gemacht. Hat denen das Geld weggenommen. Und nachher wollte ich dann, wie gesagt, verurteilt wurde als Jugendlicher Plötzensee. Da war ich dann in Plötzensee gewesen, aber zu der Zeit, wo ich in Plötzensee war, hat sich um uns Jugendlicher keiner gekümmert. So wie sie heute alle gestreichelt werden. Und dann bin ich entlassen worden und bin gleich wieder in das alte Milieu. In ein Elternhaus und dann wieder die ganzen Tag- und Nachtkneipen. Ja, da habe ich dann auch viele Leute umgeschlagen. Ich bin zwar klein gewesen, aber wenn ich zugehauen habe, dann sind sie umgefallen, haben dann geschlafen, waren so K.O. Ja? Und da dachte ich, Manometer, was habe ich denn drauf? Ich habe auch eine Schnauze gekriegt, die haben sie dreimal die Schnauze genäht mit Katzendarm und so, ja. Habe auch viele Leute die Zähne ausgeschlagen und alle und weh getan. Und
mit Katzendarm. Wow.
Ja, und er erzählt davon, wie er früher gesoffen hat und dass er schon als Kind die erste Alkoholvergiftung hat, weil er immer die Neigen zu Hause bei den Eltern ausgetrunken hat und zu Hause wurde auch nur gesoffen und dann lästert er über das Packe Neukölln, das seien ja alles Assis da in den Kneipen.
Er natürlich nicht,
weil er war ja gepflegt, aber Alkohol gesoffen, das war auch wie ein Loch.
Aber was ich gemacht habe, war nicht normal. Dass ich 50 Flensburger Flaschen Bier gesoffen habe am Tag und dann noch Bacardi und alles, was gekommen ist. Ja. Ich sah aus wie ein Schwamm. Ich stand am Stehtisch in der Kneipe und um mich herum hat sich ein See gebildet. Da sagen die, hast du eingepullert? Ich sag, nee. So, weil der Körper hat das abgestoßen. Ich konnte das ja nicht mehr verarbeiten.
Dann haben die ausgeschwitzt? Oder?
Ausgeschwitzt. Ich sah aus, wie als wenn ich aus der Badewanne komme. Ja. Hab mich nicht wohl gefühlt, ja. Ich hab in der Badewanne gebadet, geduscht, neue Klamotten angezogen, wieder eine Kneipe.
Also wie krass das eigentlich ist und ich finde auch, wie schamlos er das erzählt und gleichzeitig, wenn man ihm so zuhört, wirkt es trotzdem auf gewisse Art und Weise so ein bisschen harmlos, ne? Als wenn er eben so eine, so ein paar Geschichten von früher erzählt und ja, habe ich noch eine lustige Anekdote für dich und so, aber eigentlich ist das ein ziemlich abgefucktes Leben, was der geführt hat.
Ja, total. Wenn du die Essenz daraus siehst, dann geht es eigentlich immer um Armut, es geht um Sucht, es geht um Gewalt, es geht um Verrohung. Und zu diesem Zeitpunkt, also zu unserem allerersten Interview, weiß ich gar nicht so viel über ihn. Und er kennt mich nicht. Ich bin eine fremde Frau und Journalistin. Aber es hält ihn dann auch nicht davon ab, mit seinen Frauengeschichten zu prahlen.
Und ich habe eine schöne Frau gehabt. Ich habe auch schöne Kinder gehabt, ja. Und ich, ansonsten hatte ich auch Frauen gehabt, die haben sich in den Kneipen um mich geprügelt. Die wollten für mich anschaffen. Und ich sage, nee, so was mache ich nicht, so was will ich nicht haben. Ja, wenn gut gewesen im Bett, ich weiß, wie man mit Frauen umgeht. Ja, und habe die Oma dafür gesorgt, dass die auch gekommen sind und alles. Mir war das nicht wichtig, dass ich hier abspritze.
Boah, das klingt natürlich total krass und ist ja auch super übergriffig in dieser Wortwahl mir gegenüber.
Ihr kennt euch ja auch nicht.
Wir kennen uns null. Ich bin Journalistin. Ich bin für den eine fremde Frau. Aber du musst dir vorstellen, ich bin da nicht die Privatperson, Katja. Also ich fühle mich davon nicht persönlich angegriffen, sondern ich sitze da und habe ein journalistisches Interesse und mit diesem begegne ich dann auch diesen Insassen. Und mein erster Eindruck, also wir reden ja 3 Stunden und dieser grundsätzliche Eindruck ist einfach, das ist ein sehr freundlicher und auch seniler alter Herr, der irgendwie in der Vergangenheit schwelgt und da eben mit seinen Frauengeschichten angibt. Aber die Fassungslosigkeit, die überkommt mich dann eigentlich erst zu Hause, als ich mir die Gutachten vornehme von ihm, die Urteile, wo sein ganzes Leben beschrieben ist, seine ganzen Straftaten, und ich anfange zu lesen, zu Hause am Schreibtisch. Und ich habe wirklich noch nie in so eine große Kluft geblickt zwischen dem Menschen und seinen Taten.
Ludwig Kubisch wird 1949 in Berlin geboren. Er wächst in Armut und mit alkoholkranken Eltern auf. Gewalt ist an der Tagesordnung. Kubisch wird erst mit 8 Jahren eingeschult und muss trotzdem die 1. Klasse wiederholen. Bereits als Jugendlicher wird er straffällig. Mehrere Jahre verbringt er in Erziehungsheim, wo man ihm einen IQ von 69 bescheinigt. Er gilt damit als intelligenzgemindert. Er ist kaum sozial anpassungsfähig. Er geht auf brutale Raubzüge. In den 1970er Jahren lernt er noch während einer Haftstrafe seine spätere Ehefrau kennen. Die Ehe ist die schönste Zeit seines Lebens. Kubisch wird Vater von 3 Kindern, er hat feste Jobs und ist über Jahre alkoholabstinent. Doch trotz anfänglicher Stabilität fällt er später wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Er trinkt, er schlägt seine Frau und missbraucht seine 12 Jahre alte Stieftochter. Die Ehe scheitert. Auch danach vergeht er sich weiter an Frauen. Bis er im Jahr 2000 schließlich eine junge Frau tötet, weil sie sich gewehrt hatte, mit ihm zu schlafen. Es ist die Tat, für die er bis heute hinter Gittern sitzt. Katja, wie bewertet Ludwig Kubisch seine Taten?
Im Gutachten aus dem Mordprozess aus dem Jahr 2000 heißt es, Ludwig Kubisch kennt keine Reue, er kennt keine Empathie, er bestreitet alles und gibt immer den Opfern die Schuld, der Stieftochter, der Frau, die er ermordet hat. Wir reden hier über sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung und Mord. Und seine Frau, die sich von ihm scheiden lässt, die will er danach umlegen. Und bei dieser Strategie, da ist er offenbar geblieben. Also auch später in Haft hat er sich mit seinen Taten und mit den Folgen für seine Opfer nie auseinandergesetzt.
Wie passt das zu dem Mann, den du da in der JVA Tegel kennengelernt hast, diesen wackeligen kleinen Opi?
Naja, um das mal ganz deutlich klarzustellen, wir sprechen hier über einen Mann, der grausame Taten verübt hat. Nur deckt sich dieses Wissen eben einfach nicht mit dem Eindruck, den er auf mich bei unseren Begegnungen macht. Da scheint er einfach ein stets freundlicher, lustiger, leicht dementer Herr zu sein. Kubisch hat in den letzten 5 Jahren gesundheitlich rapide abgebaut. Er hat ein kaputtes Herz, Zucker, Gallensteine. Und 2022 hat er einen Herzinfarkt und liegt dann 4 Monate im Koma. Heute ist er den jüngeren Mitgefangenen total ausgeliefert. Und den Haftalltag, den kann er kaum noch bewältigen.
Jeden Tag kriege ich Tabletten. Abends kriege ich nochmal so einen kleinen Becher mit so einer Flüssigkeit für Schmerzen, dass ich im Fuß keine Schmerzen habe groß. Und nur, ich hab abgenommen, ich hatte ja 90 Kilo gewogen. Jetzt wiege ich 65. 65 Kilo wiege ich. Die haben mir gesagt, ich habe 30 Jahre Knast hinter mir. Und 77 bin ich. Oder 75 bin ich jetzt. Ich bin 3.4.49 geboren.
Ja.
Und im April hatte ich keine Geburtstag, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Also da hört man schon, also so ganz kommt er nicht mehr zurecht, ne? Also so ganz klar ist er im Kopf nicht mehr.
Naja, er hat seine guten und seine nicht so guten Tage, die hellen, wo er eigentlich auf alles antworten kann und auch weiß, wie alt er ist, und eben die nicht so guten Tage, wie das bei dementen Menschen eben so ist. Aber in Haft kommt er jetzt eigentlich nur noch zurecht, weil sich der Serienmörder Thomas Rung um ihn kümmert.
Seitdem ich das jetzt kenne, wird die Thomas, der kann sich unterhalten, der hat was im Kopf und der weiß sich genau auch, wie gesagt, der hat nur seine Ruhe, den will er, von denen will er keiner hat. Und der macht, also das habe ich ja noch nie erlebt, so wie mit dem. So ereignet meine ganze Laufbahn vom Knast, nicht einmal erlebt, wie der sich um mich kümmert, ja. Der hat heute wieder mein Bett gemacht, alles neu. Dann hat er meine Wäsche gemacht. Dann macht er meinen Schrank Ordnung können. Dann macht er für mich Essen, alle zusammen. Er hat heute Frühstück gemacht mit Rührei und alles schön. Und dann trinken wir zusammen Kaffee und Rohren.
Im Sommer 2023 kommt dann plötzlich Bewegung in das Leben von Ludwig Kubisch, weil ein Gutachter besucht ihn im Knast und er kommt zu dem Schluss, dass sich Kubisch zwar nicht verändert hat, sich nicht mit seinen Taten auseinandergesetzt hat, aber er ist zu alt und zu schwach, um irgendjemand noch irgendwas anzutun. Er ist also ungefährlich. Und jetzt wittert Lummi seine Chance, dass er doch nochmal in Freiheit kommt. Es gibt eigentlich zwei Wege, aus dem Gefängnis wieder rauszukommen, wenn du zu lebenslanger Haft verurteilt worden bist. Der eine Weg ist, dass du dich änderst, dass du dich mit deinen Taten auseinandersetzt, dass du resozialisiert wirst, dass du praktisch wieder Teil unserer Gesellschaft werden kannst, ohne irgendjemand etwas anzutun. Und der andere Weg ist der, dass du so hinfällig und so krank wirst, dass du gar nicht mehr körperlich in der Lage bist, irgendjemand etwas anzutun und dadurch ungefährlich geworden bist.
Und so geht's Lummi. Lummi ist also einfach aufgrund seiner Krankheit so ungefährlich geworden, dass es doch sein könnte, dass er wieder rauskommt. Also, er wittert seine Chance, dass er doch noch einmal in Freiheit kommt, an den See. Er will noch mal schwimmen. Aber darüber muss jetzt erstmal ein Richter entscheiden.
Das sieht jetzt so aus. Ich muss am 18. muss ich noch mal jetzt zum Gericht und dann entscheidet der Richter, dass ich entlassen werde. Denn am 18. jetzt hatte ich ja die Ausführung und das würde wohl jetzt die letzte Ausführung gewesen sein. Weil jetzt soll ich ja in die Lockungsphase und jetzt soll ich am 18. noch mal zum Gericht und dann entscheidet der Richter, dass ich auch alleine raus kann oder sonst was, ja.
Frau Blanage und Frau André, vielleicht kurz noch mal zur Erklärung, gehören beide zum Personal von Haus 5. Wenn das Gericht dann also beschließt, dass Lummi entlassen werden darf, dann helfen die beiden ihm auch einen Platz im betreuten Wohnen zu finden. Das ist auch ihr Job. Wie sehen die beiden das jetzt aber? Hätte Lummi auch ohne seinen schlechten Gesundheitszustand eine Chance auf Freiheit, Katja?
Nein, niemals. Der hat keine Fortschritte in der Behandlung gezeigt. Der hat sich nie mit seinen Taten auseinandergesetzt. Es hat wohl immer wieder neue Motivationsversuche gegeben, aber vergeblich. Ludwig Kubisch war nicht erreichbar.
Aber ein Mensch muss ja auch zum gewissen Grade motiviert sein und sagen, ja, ich will mich verändern, ich will Behandlung, ich will Therapie machen. Und da war Herr nicht bereit.
Ist das gerecht, dass jemand den Knast wieder verlassen darf, obwohl er eigentlich sich überhaupt nicht mit seinen Taten auseinandergesetzt hat?
Er hat 25 Jahre gesessen, er ist praktisch nicht mehr fähig, allein in der Haft zurechtzukommen. Wem wäre jetzt noch geholfen, wenn man ihn weiter im Gefängnis behalten würde?
Trotzdem bleibt es dabei. Ludwig Kubisch ist zwar ein alter, ungefährlicher Mann und er hat sich in der Haft auch nicht zu Schulden kommen lassen, aber er hat seine Straftaten nicht ernsthaft aufbereitet. Wird das Gericht also dem Gutachten folgen und Lummi entlassen? Wird Ludwig Kubisch sein Ziel erreichen und frei sein?
Ja, mal gucken.
Sie kriegen 3 Löffel Nescafé?
Ja, weil so kippt doch kein Mensch. Jetzt kommt der rum und sagt, Mensch, Lummi, so kippt doch kein Mensch von der Seite. Nehmen Sie doch mal nach vorne. So, aber die ist jetzt leer. Ne? Ja.
Ich besuche Ludwig Kubisch in der Zelle. Thomas Rung ist auch da. Wir setzen uns beide aufs Bett nebeneinander. Ludwig Kubisch sitzt am Tisch auf einem Stuhl. Auf dem Tisch ist ein Aschenbecher, lauter vorgedrehte Zigaretten klemmen schon da drin. Außerdem liegt da eine riesige Tablettenbox, in die die Tabletten für jeden Wochentag einsortiert sind. Eben die Medikamente, die Ludwig Kubisch jetzt so braucht. Thomas Rung steht auf und kramt unter dem Tisch etwas hervor.
Und zwar haben wir hier eine Kiste. Hol mal die Kiste raus. Ganz wichtig, dass ihr diese Kiste habt.
Die nehme ich ja mit. Das ist alles voll mit Fotos, alles vom Tag, dann die ganzen 10 Jahre.
Wir schauen zusammen durch die Fotokiste. Fotos von Ludwig Kubisch mit Frauen. Kubisch auf der Bühne, Kubisch mit der Theatermacherin, Kubisch mit der Kostümbildnerin, seiner Anwältin. Und auch die ganze Zelle ist tapeziert mit Fotos von Frauen und Ludwig Kubisch. Und dann ist da auch noch ein Foto von Thomas Rung, direkt über dem Bett von Ludwig Kubisch.
Also ich finde, da kann man schon noch mal sehr gut sehen, dass Thomas Rung für Ludwig Kubisch wirklich, wirklich wichtig ist.
Ja, er kümmert sich rührend um ihn. Und selbst jetzt noch, kurz bevor Lummi bald ins betreute Wohnen geht.
Ich habe sein Gutachten gelesen. Der hat in seinen 24 Jahren Vollzug alles gemacht, nur nichts für sich.
Was meinten Herr Rung damit?
Das erste Gutachten war
dem. Naja, aber ich meine, was meinten Herr Rung damit? Was sagen Sie ihnen dazu? Sie haben nichts für sich gemacht in den 24 Jahren?
Ja, ich habe hier, was ich machen konnte, eigentlich alles mitgemacht an Gruppen und so. Aber ansonsten ist nichts viel passiert.
Was ist nicht passiert?
Ich habe mich ja bei dem Gutachter nicht so eröffnet.
Nein, das meine ich damit gar nicht. Nein. In dem Gutachten geht hervor, dass es jetzt auch, man kann dir das ja nicht mal zum Vorwurf machen, dass du alles gemacht hast, nur nichts für dich. Also man hätte dir ruhig ein paar Angebote mehr machen können, ja. Sage ich jetzt mal so aus meiner Sicht und ein bisschen lapidar. Ne, man hätte dir da ein bisschen gerade vielleicht noch in irgendwelchen, nicht gerade Ausbildung, aber irgendwelchen Kursen hätte man dich noch ein bisschen mehr unterstützen können. Man hätte dich zu deiner etwas schnelleren Einsichtsfähigkeit, hätte man nicht ein bisschen, aber das ist kein Aufgefallen. Du bist hier in deinem Theater, das ist deine Kiste hier, bist du völlig untergegangen. Und dann kam eben jetzt... irgendwo der Nachteil, ich meine, wer krank ist, das ist ja kein Vorteil, ne? Der Nachteil durch deine Gesundheit ihm zugute, ne? Dass man das auch heute aus ganz anderer Perspektive sieht, ja. Wie vor 4 Jahren. Ja. Mit diesem Gutachten wärst du hier nicht weit gekommen.
Ne? Nee.
Also die beiden, die scheinen ja hier über diese Fotokiste, in der Lummis gesamtes Leben steckt und das besteht im Knast vor allem aus Theater, ja so ein Stück weit ins Reden darüber gekommen zu sein, ob Lummi vielleicht auch so eine Chance gehabt hätte, rauszukommen. Und Rung kennt ja offensichtlich auch dieses Gutachten. Und mit diesem Gutachten wäre er nicht rausgekommen, oder?
Nein, niemals. Also Kubisch war zwar ein Vorbild an guter Führung. Der hat gearbeitet, der hat in der Kirche Pater Vincent geholfen, der hat nie Ärger gemacht. Aber er hat sich eben auch nie mit seinen Taten auseinandergesetzt. Ich weiß auch nicht, ob Kubisch überhaupt versteht, was die Menschen von ihm erwarten. Er ist sich jedenfalls sicher, er hat den Gutachter überzeugt, weil er sich zum ersten Mal geöffnet hat.
Ich habe über alles gesprochen.
Okay.
Über Ficken, über alles habe ich gesprochen.
Bitte. Okay. Und über ihre Opfer auch?
Ja, klar, über meine Opfer auch.
Ja.
Ich mich schäme und alles und bereue und so. Bei dem ersten Gutachten, der vor 3 Jahren da schon mal da war, das war ein alter Mann und dann hat mich nicht richtig geöffnet bei dem. Und der hat sich auch, der jetzt hier war, der Gutachter, hat auch den Namen alle da. Und der muss jetzt auch noch mit zum Gericht. Und Frau Schütte ist ja meine Gruppenleiterin, die kommt jetzt auch wieder. Die muss auch mit zum Gericht. Und dann kommt, glaube ich, Frau André auch noch mit zum Gericht.
Ja, ja.
Wie gesagt, ich mache keine Scheiße mehr, ich wäre 75 und alles. Und das reicht mir jetzt, ja.
Denken Sie noch oft an Ihre Opfer eigentlich?
Na, ich habe mich auch sehr auch bei den Opfern früher in der Anfangszeit auch schriftlich halt mich da entschuldigt und da ich das eigentlich nicht so, ja.
Denken Sie da oft noch dran oder eigentlich nicht mehr so?
Das für mich ist das irgendwie, das gehört nicht mehr zu meinem Leben, denke ich, ja. Weil ich habe die Scheiße gemacht, habe ja auch dafür bezahlt, indem ich ja auch bestraft wurde. Das war ja auch alles gut für mich, ja.
Also ja, er sagt jetzt schon, war gut für mich, dass ich im Knast war, aber er sagt eben auch, ach, das von früher, die Opfer, das gehört eigentlich alles nicht mehr zu meinem Leben dazu. Das ist schon auch eine krasse Aussage, finde ich.
Er macht sich das damit wahnsinnig einfach. Gerade wenn du bedenkst, für seine Opfer, da wird kein Kapitel geschlossen. Diese Taten werden diese Opfer ihr Leben lang begleiten. Und er sagt, ja, nee, früheres Leben, Kapitel zu, fertig.
Und die Frage ist natürlich, kann so jemand wie Ludwig Kubisch, der also offensichtlich der Meinung ist, das alles hat nichts mehr mit ihm zu tun, wirklich sein Ziel erreichen und nochmal in Freiheit kommen?
Naja, aber er sagt, früher, da war er eben ein anderer Mensch. Er hat sich in der ganzen Zeit dann doch verändert.
Na, damals war ich, wie gesagt, jung noch, habe ich mich gefühlt und habe vor keinen Angst gehabt und. Heute denke ich, ich bin jetzt so an der Stelle, wo ich Rentner bin. Und will auch keinen mehr irgendwie wehtun. Ja. Ich bin nett und freundlich, aber ich muss nur nichts gefallen lassen, wenn man das. Ja. Also ein bisschen Kraft habe ich noch, aber wie gesagt, ich kriege hier alles aus dem Weg, wenn wir das. Und hier rede ich mich auch mit keinem ein oder so. Seitdem ich mit Thomas zusammen bin, habe ich meine Ruhe. Habe ich meine Ruhe, ja. Weil sonst sind es immer nur, ich komme heute abgreifen oder mich beklauen oder so. Es sind viele Ratten hier.
Also er wird hier auch echt emotional.
Ja, ihm kommen die Tränen, also ihm versagt die Stimme und er findet, er hat sich die Freiheit jetzt verdient.
Ja, weil ich bin lange genug hier und ich bin seit dem 1.11. hier drin und war zwar schon 30 Mal draußen mit raus und so, hab mir nie was zu Schulden kommen lassen, alle war ja arbeitet, alle, hab alle Gruppen mitgemacht und jetzt sind andere da, die sollen mal beweisen, was sie drauf haben.
Ludwig Kubisch findet, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat im Knast immer gut mitgemacht. Jetzt ist es auch wirklich mal an der Zeit. Das Gutachten geht also ans Gericht. Und das prüft nun die mögliche Entlassung von Ludwig Kubisch. Und tatsächlich, Ludwig Kubisch darf wieder raus.
Ja, aber er soll jetzt erstmal langsam auf seine Entlassung vorbereitet werden. Und Lummi, der ist total aufgeregt. Der kann es kaum erwarten.
Und wenn ich den Platz gefunden habe, dann kann ich mich da irgendwie einnehmen und dann weiß ich ja, wie gesagt, wenn ich Hilfe brauche, da habe ich für mich eine kleine Wohnung mit zum Duschen und alles vom Feinsten. Und dann kann ich auch, wenn ich Hilfe brauche, kann ich einen Ansprechpartner haben. Mehr brauche ich ja nicht. Ich will ja keine Wohnung mehr haben, nichts, ja nicht, stelle keine großen Ansprüche. Und dann bin ich schon gut versorgt, denke ich.
Es sieht also richtig gut aus für Lummi. Eigentlich hat er ja gar nicht mehr damit gerechnet, nochmal ein Leben in Freiheit zu führen. Aber jetzt scheint sein Wunsch in greifbare Nähe zu kommen. Vielleicht noch ein halbes Jahr. Die JVA Tegel ist schon dabei, sich nach Wohnheimplätzen für ihn umzusehen. Doch dann, in der Nacht vom 25. Oktober 2023, passiert etwas Schreckliches.
Und da brauchte ich doch Hilfe. Da bin ich dann nicht an die Hufanlage rangekommen.
Ja.
Und da habe ich dann mal in die Wand geklopft und so. Und dann bin ich praktisch auf der Erde angekrochen, zur Tür, und habe mal hingekloppt und alles. Und bis der dann nebenan das irgendwie mitgekriegt hat und hat dann die Fahne geschmissen. Und dann kamen drei Mann an und haben die mich wieder hochgehoben. Und dann hat der Milde, der Beamte, der hat auf mich draufgekniet und sagt, Lummi, warte, ich komme gleich. Und dann sind die Sanis gekommen und haben mir die Hose aufgeschnitten, alles und so ausgezogen. Und dann kamen die schon mit dem Krankenwagen. Und da haben die mich ins Krankenhaus gebracht. Die haben alle gedacht, ich schaffe das nicht mehr.
Ein Ein Geschwür platzt. Lummi hat einen Schlaganfall. Er verliert 2,5 Liter Blut, bekommt eine Sepsis und wird ins Koma versetzt. Niemand glaubt, dass Ludwig Kubisch die Nacht lebend überstehen wird. Doch schon am nächsten Tag gibt es Entwarnung. Lummi ist wieder wach und viele im Haus 5 freuen sich aufrichtig darüber. Doch Lummi geht es nun noch schlechter als zuvor. Er wird zum Pflegefall. Ab November 2023 folgt ein Hin und Her zwischen JVA und Haftkrankenhaus. Thomas Rung und die Bediensteten können Lummi zwar helfen, aber sie können ihn nicht pflegen. Er ist inkontinent. Der Traum vom betreuten Wohnen ist geplatzt. Seit März 2024 liegt Kubisch ununterbrochen in einem Zweibettzimmer im Haftkrankenhaus.
Und da gehe ich ihn dann im Mai 2024 gemeinsam mit Pia André, also der Chefin von Haus 5, besuchen. Das Haftkrankenhaus liegt auf dem Gelände der JVA Plötzensee. Du gehst dann also durch Schleusen und Sicherheitstore entlang und Gänge lang, bis du zum Gebäude des Krankenhauses kommst. Wir nehmen den Fahrstuhl nach oben in den 4. Stock, wo Ludwig Kubisch liegt. Es ist ein Krankenhaus, aber auch hier gibt es überall schwere Eisentüren. Wir bekommen ein leerstehendes Krankenzimmer für den Besuch. Wenn du dich darin so umguckst, da ist Lummis Zelle in Haus 5 wirklich das reinste Wohnparadies. Es ist ein kahler Raum, ohne persönliche Gegenstände. Die Wände eher grau als weiß. Es gibt ein Krankenbett, einen Tisch, 2 Stühle, Gitter vor den Fenstern. Und es riecht nach Altersheim, nach Urin und Krankheit. Lummi, der liegt den Flur runter links. Wir warten, während der JVA-Beamte Lummi holt. Er schiebt ihn im Rollstuhl rein. Er ist noch dünner geworden, wirkt noch kleiner, grauer, schwacher. Wir begrüßen uns.
Ja?
Ja,
wie geht's Ihnen? Gut sehen Sie aus.
Ich habe mir schöne Sachen mitgebracht. Meine Brille, Ihre Brille hat gesehen. Ach, Sie sind ja auch hier mit dem Minke, ja? Mikrofon. Ja,
hallo. Kennen Sie ja
schon. Natürlich.
Wir haben Ihnen jetzt schon wieder was mitgebracht. Die Kollegen haben ihn irgendwas zusammengepackt. Ja. Ich weiß gar nicht was.
Ja, da ist eine Brille drin. Das müssen wir mal aufsetzen. Dass ich habe mir 2 Brillen. Eine lesen wollte, eine sehen wollte.
Ja, aber ich würde sagen, eine Brille haben wir ja letztes Mal schon mitgebracht, ne?
Nee.
Na klar, ich habe schon mal eine Brille hergebracht.
Ja, aber dann müsste ich vielleicht unten in der Kiste sehen.
Haben Sie jetzt die ganze Zeit keine Brille gehabt?
Ja.
Das ist ja Mist.
Ja, aber ich lasse mich mal überraschen. Ich bin dann hier, haben Sie mich doch schon entlassen. Wollen Sie sich nicht aufs Bett setzen?
Ja, aber jetzt kriegen wir ja noch einen Stuhl.
Naja, klar, wenn nicht, dann bringe ich den in Form, den Affen.
Guck mal, wir haben hier noch ein bisschen Schokolade mitgebracht. Oh, nee,
so.
Ja,
so
wie dürfen sie nicht machen. Diabetes, ne?
Ja, aber...
Ein bisschen dürfen sie. Also die sind neu, die sind richtig lecker.
Sehr stark.
Also ich mag die auch
nicht. Die zeigen manchmal im Fernsehen auch eine Werbung.
Die sind neu, ne? Ich habe die schon einmal getestet. Ich fand die ganz lecker.
Dankeschön.
Ludwig Kubisch liegt jetzt schon seit mehr als 2 Monaten hier im Haftkrankenhaus. Wie gestaltet sich jetzt das Leben für ihn hier?
Eintönig. Also abgesehen von seinen Behandlungen kommt Lummi jetzt noch 1 Stunde am Tag raus. Also er wird im Rollstuhl in den Gefängnishof geschoben. Und der Rest ist schlafen und aufs Essen warten. Aber also Kubisch, der beschwert sich nicht.
Trotzdem muss man ja sagen, die lang ersehnte Freiheit im betreuten Wohnen, die scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Jetzt geht es eigentlich nur noch um die Möglichkeit, in einem Pflegeheim unterzukommen. Hat er denn überhaupt noch eine Chance auf seine alten Tage, den Knast noch zu verlassen?
Alle hoffen es. Aber jetzt muss er erst mal fit genug werden für ein Pflegeheim. Und dann müssen sie einen Platz finden in einem Heim, die auch so jemanden nehmen. Nicht jeder will so jemanden haben mit dieser Vergangenheit. Und deshalb ist es auch so geregelt, dass er nur zur Probe für ein halbes Jahr in das Heim kommt, noch offiziell ein Häftling bleibt. Und wenn es nicht läuft, dann kommt er zurück in den Knast. Als wir ihn im Krankenhaus besuchen, ist der Platz am See noch ein ferner Traum. Was ihm bleibt, ist die Erinnerung an seine Zeit im Theater. Er sitzt in seinem Rollstuhl und denkt an seine Vergangenheit auf der Bühne. Dann rezitiert er Heiner Müller, Engel der Verzweiflung.
Ich bin der Engel der Verzweiflung. Mit meinen Händen teile ich den Rauschmaus. Die Betäubung, das Vergessen, die Lust und Qual der Leiber. Meine Rede ist das Schweigen. Mein Gesang, der Schrei. Im Schatten meiner Flügel wohnt der Schrecken. Ich bin das Messer, mit dem der Tote seinen Sarg aufsprengt. Ich bin der, der sein wird.
Hier rezitiert einer, der verzweifelt ist, aber die Verzweiflung seiner Opfer nie gesehen hat. In der nächsten Folge lernt ihr die Frau, die Katja mit ins Haftkrankenhaus genommen hat, besser kennen. Pia André. Sie ist die ganze Zeit von verurteilten Mördern umgeben. Um sie herum gibt es immer wieder Gewalt. Menschen, die in Drogen abstürzen. Das ist ihr Alltag. Kann die Chefin von Haus 5 unter diesen Bedingungen den Glauben an das Gute im Menschen aufrechterhalten? Das hört ihr nächstes Mal bei Unter Mördern – Leben im Gefängnis. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert unseren Podcast, lasst uns gern eine gute Bewertung da und empfehlt ihn weiter. Und auch von mir gibt's jetzt noch eine Empfehlung. Unsere KollegInnen von Bayern 3 True Crime haben einen Podcast, in dem sie echte Kriminalfälle mit dem Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens besprechen. In der aktuellen Staffel von Unter Verdacht geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Zu Recht oder Unrecht? Wer ist schuldig? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt? Bayern 3 True Crime – Unter Verdacht findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das war Unter Mördern – Leben im Gefängnis. Ein Podcast von Katja Füchsel und mir, Theresa Sickert. Eine Produktion von Rundfunk Berlin-Brandenburg und Tagesspiegel. Unsere Redakteurin ist Jill Hesse. Storycoach Adrian Breda. Executive Producer RBB Jens Jarisch. Executive Producer Tagesspiegel Sydney Gennies. Produktion und Sounddesign Michael Biol und Falk Andreas. Bis zum nächsten Mal.